Diese Folge wird präsentiert von Gonzo. Hallo, hier ist Lukas Hoffmann und für alle, die mich nicht kennen, ich bin Redakteur beim Mountainbike Magazin. Auch wenn mein liebstes Fortbewegungsmittel das MTB ist, bin ich auch gern auf dem Rennrad und dem Gravelbike unterwegs. Viele von uns kennen es leider, Sitzprobleme, die die eigentlich schöne Zeit auf dem Rad zur Qual werden lassen. Und um eben diese Beschwerden gar nicht erst auftreten zu lassen, ist eine gute und passende Radhose Pflicht. Und hier kommt mein persönlicher Geheimtipp ins Spiel und das sind Polsterhosen von Gonzo. Seit einigen Jahren schon mein Favorit sind dabei die Hosenmodelle mit dem gemeinsam mit den Ergonomie-Experten von Esculap entwickelten geschlechterspezifischen Polster. Meine Freunde und Redaktionskollegen, denen ich schon das ein oder andere Kleidungsstück zum Ausprobieren weitergegeben habe, sind übrigens auch begeistert. Männlein wie Weiblein. Und wer jetzt bei Gonzo erstmal nicht unbedingt an die fashionsten Styles, sondern an eingestaubte Muster und Farben denkt, den kann ich beruhigen. Seit einiger Zeit macht das Unternehmen wirklich einen fantastischen Job. Die neue Kollektion, die auch Trikots, Jacken und andere Bekleidung umfasst, die kann sich optisch wie aber auch funktionell aus meiner Sicht richtig sehen lassen. Speziell beim berühmten Coffee Stop oder natürlich auch an der Eisdiele. Also schaut doch mal rein unter gonzo.de. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Podcast und natürlich eine gute und hoffentlich jederzeit schmerz- und sitzproblemfreie Zeit im Sattel. Bis bald, euer Lukas.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo zu einer neuen Folge Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast. Ich bin Lukas Hoffmann und Redakteur beim Mountainbike-Magazin und heute mit mir im Podcast-Studio ist der Testchef vom Mountainbike-Magazin, Chris Pauls. Hi Chris.
Hi Lukas, grüß dich.
Ja, wir haben uns ja heute getroffen, um ja wirklich über ein Thema zu sprechen, was Nerdpotenzial pur hat. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Fahrwerk, über Federgabeln und Dämpfer und vor allen Dingen, was sich da gerade am Markt so tut, weil da ist irre viel Musik drin, da kommen gerade irre viel Innovationen auf den Markt, dass man da schon ein bisschen den Überblick verlieren kann, selbst wir, die das hauptberuflich machen, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und deswegen wollen wir mal ein bisschen aufräumen und über den ein oder anderen Trend sprechen. Und Chris ist dafür bekannt, dass er ja als bei uns in der Redaktion als Enduro-Fahrer verschriebener Fahrer sehr viel Know-how in Richtung Fahrwerk hat. Chris, was würdest du denn sagen, was ist gerade im Fahrwerksmarkt los? Gefühlt ist das ja eigentlich ein Thema, wo die Innovation eigentlich gar nicht mehr so viel Platz hat, aber doch kommen Hersteller mit vielen neuen interessanten Dingen. Was ist da gerade so für dich, wo du gerade dein Augenmerk drauf gerichtet hast, was für dich am meisten Innovationscharakter hat?
Ja, also du sagst es, wir wollen natürlich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und wie du richtig auch gesagt hast, wir sind da nah dran, aber manchmal habe ich echt das Gefühl, ich habe da selbst den Überblick verloren. So viele Neuheiten, jetzt gerade aktuell geistern Prototypenbilder von einer Fox Upside Down Gabel durchs Internet. Da habe ich so ehrlich gesagt so das Gefühl, ja, alle Jahre wieder. Ich meine, klar, Upside-Down-Gabeln, spannendes Thema. Die Idee ist natürlich, dass man durch die umgekehrte Bauweise stets geschmierte Dichtungen hat und dadurch ein feineres Ansprechverhalten. Aber natürlich beim Motorrad vor allen Dingen ist auch wichtig, dass die Masse unten, also die gefederte Masse, wesentlich leichter ist und dadurch das Ansprechverhalten auch nochmal besser ist. Und wir haben so Gabeln ja auch gehabt mit von RockShox, die RS1, die war so bis 140 Millimeter. Ich glaube 140 Millimeter war das Maximum oder 130. Und ja, aber bevor wir jetzt da zu sehr ins Detail gehen, lass uns, oder ich neige dann immer dazu, zu sehr ins Detail zu gehen, lass uns nochmal schauen, so was sind die Neuheiten. Also das war jetzt eine Sache, die aufgepoppt ist, für mich so die eine spannende, aber auch mit einem großen Fragezeichen dahinter. Und Lukas, werfe ich die Frage einfach zurück. Was hast du jetzt gerade in letzter Zeit so wahrgenommen? Was waren deine Highlights am Suspension-Markt?
Ja, auf jeden Fall ist es, hätte ich jetzt auch das Upside-Down-Thema gebracht, weil das scheint noch nicht vorbei zu sein. Oder ja, dadurch, dass die RS1 jetzt nicht so damals durchgeschlagen ist, hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, dass das vom Markt weg ist. Aber dann kamen so kleinere Nischenhersteller, allen voran Intent, die ja in Freiburg sitzen, wo es eigentlich ein relativ kleiner Betrieb ist, die dann wirklich absolute Top-Federgabeln, wo eine Gabel fast 2000 Euro kostet, auf den Markt geworfen haben, die dann irre fein ansprechen sollen. Und dadurch kommt es mir so ein bisschen so vor, als wenn der ein oder andere dann doch noch wieder ins Upside-Down-Game eingestiegen ist. Und scheinbar hat Fox da irgendwas in der Pipeline, was dann zeitnah, glaube ich, auf den Markt kommen soll. Aber ab davon ist es für dich irre zu sehen, wie viele Hersteller mittlerweile mit elektronischen Fahrwerken Netzwerken experimentieren. Also ich bin ja eher in der Cross-Country, in der kurzhobigen im Segment da unterwegs und fühle mich da zu Hause. Und wenn ich mir jetzt mal jedes World Cup-Rennen irgendwie anschaue, dann sieht man doch mittlerweile in den Top 10 fast niemanden mehr, der mit einem herkömmlichen, ja, mechanisch aktivierten Fahrwerk unterwegs ist. Allen voran natürlich RockShox im letzten Jahr oder Jahren, die mit ihrem Flight Attendant System ja eine vollautomatische Dämpfersteuerung für vorne und für hinten, also am Fully, am Dämpfer und an der Gabel, was da entwickelt wurde. Und da sitzt wirklich ja wie so ein Algorithmus hinter. Da entscheidet der Computer, ob das Fahrwerk offen ist oder ob es dann eben schließt, um maximal effizient zu sein. Und ich bin es jetzt schon relativ lange gefahren und ich muss sagen, das Ding ist wirklich Wahnsinn. Das macht echt einen großen Unterschied auf dem Rad. Also das ist für mich meine Innovation, wenn du mich nach einer fragen würdest,
was echt gut ist. Das hätte ich jetzt auch gesagt, aber klar, das Allerneueste ist ja gerade, deswegen habe ich die Upside-Down-Gabel auch genannt, aber ganz ehrlich, finde da im Bereich Elektronik, da ist es auch echt, finde ich so mit am spannendsten, weil da auch nochmal halt mit Hilfe der Elektronik mehr Performance quasi in das Fahrwerk reingebracht wird. Vor allen Dingen halt vielleicht auch am Bio-Bike, also am Bike ohne Motor. Weil da kannst du hinten halt du fährst blockiert im Berg hoch, das System erkennt durch gewisse Sensoren automatisch, ob ein Schlag kommt, ob du bergrunter fährst, ob du in der Ebene fährst und passt das Fahrwerk da an. Und dann hast du halt immer wirklich das ideale Fahrwerkssetting gerade für die Situation, also so jetzt mal in der Theorie. Und ehrlich gesagt, es funktioniert im Gegensatz zu automatischen Schaltungen, würde ich sagen, erstaunlich gut. Wir haben es ja auch getestet. Wir hatten das RockShox Flight Attendant im Test und auch das Fox, das neue Live Valve Neo.
Neo, genau. Genau.
Und das soll noch mal schneller sein. Die Funkverbindung soll noch mal schneller sein. Aber da genau, um die zwei Unterschiede vielleicht von dem System mal so ein bisschen zu erläutern. RockShox hat sich vor Jahren da das Flight Attendant ausgedacht und hat einfach Stellmotoren in die Dämpfung reingesetzt. Die Stellmotoren, die greifen quasi ganz manuell oder mechanisch dann in den Ölfluss ein. Also so wie man das auch vom Plattformhebel kennt, Open, Pedal und Close. Das ist halt in der Gabel und am Dämpfer platziert. Gewisse Sensoren checken dann, wie ich gerade beschrieben habe, die ganze Zeit das Gelände und entscheiden dann, ob das Fahrwerk offen oder geschlossen sein soll. Fox war da einen Tick früher dran, ich glaube so 2017, 2018 schon, und hat mit diesem LiveWave ein Magnetventil in die Dämpfung, auch in Gabel und in Dämpfer integriert und das Ganze verkabelt, weil sie damals auch gesagt haben, das geht gar nicht schneller, das reagiert so schnell, dafür brauchen eine Verkabelung. Das
also Funk wäre zu langsam, ne?
Genau, Funk wäre zu langsam. Der Witz damals, genau, ne? Das war die Philosophie. Auch gewisse Sensoren saßen am Hinterbau und an der Gabel und dieses Elektrostellmagnetventil, das ist quasi so schnell. Ich glaube 300 Millisekunden Reaktionszeit hat es, dass es permanent quasi zwischen Auf und Zu variiert und man aber auch nur einen Auf und Zu kennt. Also das kann quasi den Ölfluss dann einfach nur kurz öffnen, schließen und so hat man natürlich nachher oder wird dann sichergestellt, dass man ein straffes Fahrwerk hat oder halt ein komplett offenes Fahrwerk. Die neueste Ausbaustufe kam dann letztes Jahr, das ist das Neo. Da hat Fox dann gesagt, wir sind der Meinung, dass unsere Gabeln irgendwie gut genug funktionieren und dass man da auch keinen Lockout braucht, sind da deswegen auch extra in den langhubigeren Bereich gegangen. Du als Cross-Country-Fahrer, Lukas, würdest jetzt auch wahrscheinlich sagen, nee,
das ich brauche schon vorne und hinten Lockout. Ja, genau, ganz genau.
Genau, das stimmt nicht. Und da hat Fox dann gesagt, wir bauen das nur hinten ein, hat dann nochmal einen ganz eigenen neuen Dämpfer, auch mit neuester Dämpfertechnologie entwickelt und da sitzt jetzt das ganze Paket drin, auch weil es hat nochmal kleine Sensoren, die vorne am Bremssattel und hinten am Bremssattel montiert werden, also auch was Spannendes für den Aftermarkt und genau, das ist jetzt gerade so der heiße Scheiß quasi am elektronischen Suspension-Markt.
Genau, also was halt bei Flight Attendant noch cool ist, das muss ich als Cross-Country-Fahrer natürlich noch dazu sagen, dass auch die Wattmesskurbel da eine irre wichtige Rolle hat, die spendet dann eben nochmal ganz viele Daten, die dazukommen, sodass wenn man jetzt zum Beispiel einen Sprint fährt oder ein Fotofinish fahren will, so wie es natürlich immer vorkommt beim richtigen Ortschild-Sprint, der dann ist mit der Runde mit seinen Kumpels, da merkt das Fahrwerk eben, oh okay, er gibt gerade irgendwie 800 Watt ins Pedal, ich muss jetzt auf jeden Fall alles auf Vortrieb setzen und sperre das Fahrwerk vollautomatisch und eben in dieser Geschwindigkeit, in der das passiert. Also das Coole ist ja, dass man in der App auch auswerten kann, wie oft dieses Fahrwerk dann irgendwie regelt und auf meinen typischen Home-Rides oder auf den Home-Trails unterwegs zu sein, mal zu sehen, wie oft dieses Fahrwerk da irgendwie zwischen den Modi hin und her schaltet. Also wenn ich das normal mit meinem Daumen steuern müsste, auf manuelle Art und Weise, würde ich das niemals so oft drücken. Also da wirklich da nochmal ein bisschen Quäntchen rauszuholen. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, noch sind die Systeme ja sehr teuer. Ich weiß nicht, Chris, von was sprechen wir bei einem Neo-System? Ich glaube, bei Flight Attendant sind so roundabout knapp 2000 Euro. Neo ist, glaube ich, noch mal ein Tick teurer, oder? Weißt du das?
Habe ich Preise jetzt gerade tatsächlich auch nicht im Kopf, aber
ich glaube aber auch so 2,5, 2,8. Ja, das ist natürlich irre viel Geld. Da kann man sich fast zwei manuelle Fahrwerke für kaufen. Da muss ich dann doch ganz ehrlich sagen, dass ich den Unterschied zwischen manuell und elektronisch nicht so deutlich krass finde, dass ich sagen würde, yo, da würde ich auf jeden Fall das Mehrgeld ausgeben. Also wenn wir weiter in diesen Elektronik versus manuell sprechen, da wäre ich eher bei einer Schaltung, wo ich sagen würde, da würde ich lieber mehr Geld ausgeben, statt einer mechanischen zu fahren. Aber ist natürlich auch immer so ein bisschen Glaubenssache. Und was auch immer ein Thema ist, ich habe an meinem Rad, ich habe es hier gerade vor mir hängen, einen Akku an der Gabel, einen Akku am Dämpfer, einen Akku am Schaltwerk, einen Akku an meiner Variosattelstütze und natürlich auch noch im Powermeter einen Akku plus nochmal für beide Remotes vorne am Lenker. Das ist natürlich auch so ein Thema. Es ist immer noch kein E-Bike, aber ich muss schon drauf achten, dass da der ein oder andere Akku dann auch regelmäßig geladen wird. Das kann natürlich auch nerven. Das hast du beim Seilzug natürlich nicht. Aber ja, da passiert es natürlich.
Aber Nino Schurter fährt regelmäßig das Flight Attendant, oder?
Genau, mittlerweile eigentlich der ganze World Cup oder zumindest mal die Fahrerinnen und Fahrer natürlich, die von RockShox gesponsert werden von oder SRAM-Athleten sind. Und da haben die US-Amerikaner doch ordentlich eingekauft die letzten Jahre. Also lustigerweise sind natürlich auch die Teams gerade sehr, sehr erfolgreich. Also gerade das Specialized Racing Team hat in Araxá, dem in Brasilien, die ersten drei Plätze gemacht im Cross-Country World Cup. Alle waren auf diesem Flight Attendant System unterwegs und man erzählt sich deswegen, dass die Fahrerinnen und Fahrer, die eben das System fahren, einen leichten Vorteil gegenüber anderen hätten. Ich finde, das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, solche Aussagen, weil am Ende macht es dann doch immer noch der Fahrer und die Power und die Skills auf dem Rad und eben nicht nur das Material, aber dass du natürlich dann da vielleicht in den entscheidenden Prozentpunkten vielleicht einen Vorteil hast, weil dein Fahrwerk vollautomatisch funktioniert und du hier und da ein Hundertstel rausholst auf so einem Rennkurs, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber jetzt sozusagen, dass das andere nicht mehr konkurrenzfähig ist und dass man da nicht mehr auf höchstem Niveau Rennen gewinnen kann, das würde ich mal nicht sagen. Weil wenn man es auch wieder andersrum, du hast es eben schon erzählt, Chris, im Enduro World Cup sind viele Upside-Down-Federgabeln gerade von Fox unterwegs, die auch nichts elektronisch, soweit ich weiß, verbaut haben. Und da sind die Fox-Athleten in der EDR doch auch immer sehr erfolgreich unterwegs. Also es ist nicht so, dass es nicht mehr geht.
Ja, nee, ich wollte eigentlich ja auch anknüpfen, wobei das ein bisschen für die Theorie spricht, hey, mit Elektronik bist du recht schnell unterwegs, weil der Richie Root, der Enduro-Fahrer, der ist wohl auch ziemlich viel auf dem Live Valve Neo unterwegs, laut Fox, und ist da total begeistert von und auch Fan, und auch bei deinen E-Bike-Rennen bei der EEDR, die es letztes Jahr noch gab, ist er wohl auch viel damit gefahren. Aber deswegen glaube ich einfach so, um da jetzt nochmal was Kaufberatendes zu sagen, diese Systeme sind mega cool, mega faszinierend, bieten da diese App-Anbindung. Also Leute, die halt Bock auf Profimaterial haben, die das fahren wollen, was die Profis haben, und dann auch ein bisschen so damit sich auseinandersetzen wollen. Bei Fox kannst du individuelle quasi Settings die erstellen, wie das Fahrwerk reagieren soll. Soll das zum Beispiel, wenn das Vorderrad hochgeht, erstmal noch geschlossen bleiben, oder soll es dann direkt schon aufgehen? Und so Geschichten kann man sich echt individuell alles anlegen und dann sogar über eine Community irgendwie das Ganze noch teilen oder per QR-Code. Also da ist einfach so klar, die Idee ist natürlich so ein bisschen, dass das Mountainbike auch ohne Motor so ein bisschen hier in die IoT-Welt zu bringen, also Internet of Things.
Ja, aber da ist ja schon einiges in die Richtung passiert. Aber ich bin auch gespannt, was danach kommt. Da ist der World Cup auch immer interessant. Da sieht man ja den ein oder anderen Prototypen, also Öhlins, die ja auch fantastische Fahrwerke entwickeln. Die sind da ganz weit vorne dabei und haben schon im Cross-Country World Cup elektronische, soweit ich weiß. Sie sind ja beim Specialized Racing Team am Start um Loic Bruni, da wird auch ganz viel auf Prototypen getestet. Der hat ja so wie so ein Joystick, wo man nicht genau weiß, was das an einem Fahrrad macht. Wahrscheinlich ist es eine Progressionsverstellung, dass er dann beim auf den Downhill Tracks umstellen kann, wie sein Hinterbau ja quasi agiert. Also da wird, glaube ich, noch super viel kommen und wie man dann immer so schön in der Entwicklungssprache sagt, Development never stops. Also ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch echt das ein oder andere spannende System sehen. Also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Auf jeden Fall. Ich bin, genau, wo du jetzt so ein paar Fachbegriffe auch hast fallen lassen, ich habe mir mal so ein bisschen so ein Lexikon zusammengestellt, weil du sagst...
Oh, das ist schlau.
Genau, weil du sagst ja auch gerade Progression und so weiter. Was ist das überhaupt? Und ich glaube, wir werfen jetzt immer mal vielleicht ab und zu mal so nochmal einen Begriff rein und erklären den, damit wir jetzt auch nicht, wir sind echt schon wieder ziemlich abgetaucht in die Tiefen der elektronischen Fahrwerks, wobei so richtig tief nicht, aber man merkt, glaube ich, schon, wir sind beide angetan davon. Wir wüssten jetzt nicht, ob wir es kaufen würden. Kann man das, oder du sagtest gerade, du hast es dran, aber das ist ein Testbike, ehrlicherweise, ne?
Genau. Aber also ich bin absolut begeistert und das Rad geht richtig, richtig gut. Für mich ist es ja immer interessant, wie ich auf meinen Home-Trails fahre und was ich für Zeiten produziere. Und ich muss sagen, ich war da jetzt schon, bin da viel gefahren, logischerweise, kenne die Trails in- und auswendig. Und für mich ist es dann immer schon ein großes Ausrufezeichen, wenn ich da persönliche Rekorde fahre. Ich fühle mich gerade nicht unheimlich fit oder habe irgendwie Techniktraining oder sonst was gemacht, aber wenn ich da dann irgendwie Bestzeiten auf meinen Heimstrecken fahre, dann schiebe ich das dann doch meistens eher aus Material oder dass ich mich sehr wohl fühle. Und das ist jetzt mit diesem Flight Attendant System das ein oder andere Mal schon passiert. Also von da aus Prädikat von mir empfehlenswert, aber es ist halt echt kein Schnäppchen, kann man nicht anders sagen.
Okay, ja. Weg vom Thema Elektronik.
Ja, genau.
Ich erkläre kurz, Progressionen hatte ich ja versprochen. Ja. Das ist einfach, wie stark das Fahrwerk gegen Ende des Federwegs also wie viel das härter wird gegen Ende des Federwegs. Also wir sagen dann, umso schneller diese Endprogression einsetzt, also umso früher, das heißt, du brauchst mehr Kraft, um den Weg zu nutzen. Und das spürt man dann halt. Man merkt einfach so fast wie so ein Bottom-out. Können wir nachher auch nochmal sagen, was Bottom-out ist. Also dass man einfach merkt, jetzt wird's ultra, ultra hart und jetzt wird's schon richtig unkomfortabel. Meistens bei richtig fetten Schlägen oder bei Sprüngen oder so kommt diese Endprogression dann zum Einsatz und genau, die kann man einstellen und die kann man an gewissen, sag ich mal, Federelementen einstellen und genau da gibt's so ein bisschen verschiedene Philosophien. Härtere Fahrer mögen natürlich gern ein bisschen mehr Endprogression. Fahrer, die ein bisschen mehr auf Komfort aus sind, mögen den reicht auch ein bisschen weniger Endprogression, die schlagen vielleicht dann am Ende nicht so oft durch. Jetzt werfe ich dir noch einen Begriff zu. Was sind Token?
Token sind dann nochmal, ja, wie so kleine Plastik, Smarties, sage ich immer, nein, so kleine Plastikteile, die man dann eben in die Luftkammern der Federgabel oder vielleicht auch Dämpfern einbauen kann und die damit dann eben das Volumen dieser Luftkammer variieren können. Und dadurch kann man eben diese Progressionskurve, also wann härtet das Fahrwerk hinten raus sozusagen aus, damit durch dieses Volumen halt verstellen kann. Und das ist vor allen Dingen dafür interessant, um ja nochmal Feinabstimmung zu machen, wenn man eben diese Progression verändern möchte. Und das ist super cool, wenn man nochmal ein bisschen was rausholen möchte, gerade für schwere Fahrer, kann man da nochmal mehr über das Volumen rausholen, weil man muss sich natürlich auch vorstellen, diese Federgabeln, die sind natürlich für eine breite Masse entwickelt, sollen aber für alle Gewichtsklassen passen. Also ich sag mal, da soll der 60-Kilo-Fahrer genauso happy mit sein wie der 130, 140-Kilo-Fahrer. Gut, das ist jetzt schon ein Extrembeispiel, aber das, um da eben diese Luftkammer anzupassen, um eben das richtige Luftvolumen dann zu bekommen, dass wir da die Kurve schön anpassen, gibt es eben nochmal diese kleinen Bauteile, die man dann einfach in die Luftkammer einbaut, einsteckt. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch in der Mountainbike-Ausgabe 08. Ja, und dadurch kann man dann echt nochmal viel Feintuning rausholen und dann das Fahrwerk nochmal deutlich smoother machen oder es wirklich ja um die an die eigenen, ans eigene Gusto anzupassen. Habe ich das so richtig wiedergegeben oder hast du noch Ergänzung, Chris?
Das war vollkommen ausführlich und genau, richtig, cool. Jetzt bist du so ein bisschen im Boot gerade, was Fox-Neuheiten angeht, weil das ist, glaube ich, auch spannend, einfach nochmal zu erwähnen, was ist denn eigentlich so die Neuheiten am Markt? Das war ja auch der Titel unseres Podcasts und Fox hat da dieses Jahr nochmal Gas gegeben, ne?
Genau, wir haben es ja irgendwie so ein bisschen schon angesprochen. Es ist beim Fahrwerksmarkt natürlich immer so, dass es ein bisschen das Duell der Giganten ist. RockShox versus Fox. Natürlich gibt es noch viele andere Komponentenmarkenhersteller, gar keine Frage. Aber die beiden teilen sich auf jeden Fall den Markt untereinander auf. Das sind die beiden Marktführer und vor allen Dingen auch den Erstausrüstermarkt, was die Fahrradhersteller dann ab Werk verbauen. Und natürlich ist das dann eine große Rivalität und die beiden, ja, die überbieten sich Jahr für Jahr. Und eigentlich kann man fast immer sagen, wenn im einen Jahr RockShox in einem Bereich vorlegt, dann zieht Fox am nächsten Mal wieder vorbei oder zumindest gleich. Und die, ja, wollen sich natürlich challengen, um das ganze Thema dann nochmal besser zu machen. Und dieses Jahr war mal wieder ein großes Fox-Jahr, muss man sagen. In den letzten zwei Jahren hatte RockShox da tatsächlich so ein bisschen, ja, die Schlagzahl hochgelegt mit eben Flight Attendant und Co. und einmal das komplette Gabel-Setup und auch Dämpfer neu gemacht. Und jetzt ist eben Fox da. Die haben vor allen Dingen im Gravity- und im Enduro-Bereich richtig für Furore gesorgt. Die haben erstmal ihren Stahlfederdämpfer komplett neu gemacht, aber auch den bekannten X2-Luftfederdämpfer, der, ich übersetze das mal auf RockShox-Niveau, so ein bisschen vergleichbar mit dem Vivid ist, also eher in fetten Enduros verbaut ist. Wir nennen den hier liebevoll in der Redaktion schon die kleine Cola-Dose, weil der so ein großes Volumen hat, wenn er dann da im Rahmen sitzt. Also das ist schon wirklich ein amtliches Gerät. Ja, und vor allen Dingen in Richtung Federgabel hat sich da extrem viel getan. Und zwar wurde von der 34 SC, ehemals heißend, bis zur fetten Enduro Mountain Gabel 36 einmal alles aufgemöbelt. Ja, und da hat sich einiges getan, vor allen Dingen auch an der Benennung. Da haben sich so ein bisschen, ich sag mal, die Schubladen oder die Regalhöhe so ein bisschen verschoben. Vor allen Dingen ganz schwer für Tourenbikerinnen ist, dass die klassische Fox 34 weggefallen ist. Es gibt sie jetzt nur noch als SL. Dann ist sie für Cross-Country gedacht, also so in den Hubklassen von 100 bis 130 Millimetern. Und es gibt dann die 36 SL. Und Chris, das geht dann eher in deine Richtung. Welchen Hubbereich sprechen wir da? Ich glaube so 140 bis 160 etwa. Also wo früher fast...
Die 36 SL geht nur bis 140 Millimeter.
Also ist der Nachfolger der 34.
Genau, das haben sie, glaube ich, nicht so kommuniziert, aber die 34, die 34 war ja so in dem Bereich gesetzt. Und die 36 SL ist jetzt nochmal mit leichterem Casting ausgestattet, bis 140 Millimeter. Das ist so Pike-Niveau, genau, also RockShox Pike. Da hattest du vorhin nochmal Gewichte irgendwie rausgesucht, die ist jetzt fast 200 Gramm leichter als die Pike, glaube ich.
Genau, ne? Wir sprechen von 150 Gramm, also 150. Die 2025er Pike in der gleichen Federwegskategorie wiegt so 1900 Gramm und die 36 SL mit Grip X-Kartusche wiegt dann 1750 Gramm und 150 Gramm Unterschied, das ist dann schon echt ein Wort, das ist krass. Ja.
Die hat dann auch so fachwerkartige Gabelbrücke, also da wurde dann echt auch nochmal Gewicht überall rausgespart und dann gibt's neue Kartuschen von Fox. Da kannst du auch nochmal aufschlauen.
Ja, genau, die gab's im letzten Jahr schon so ein kleines Update und die sind jetzt natürlich auch mit in die neuen Castings, in die neue Hardware gewandert und da kann man jetzt sagen, dass jetzt für fast jede Kategorie eine eigene Kartusche am Start ist. Also ich fange mal von unten meiner Kategorie an, ganz klar im Cross-Country-Bereich ist es die Grip SL Kartusche, die ist dann auf RockShox-Niveau etwa mit der Race-Day-Kartusche vergleichbar, das ist dann hauptsächlich auf Gewicht optimiert. Da kann man dann solche Dinge wie High Speed und Low Speed Compression nicht umstellen. Das gibt eben, ja, wenn man das nochmal als fachchinesisch erklären möchte, kann man darauf quasi einstellen, wie die Gabel auf schnelle und langsame Schläge reagieren soll. Um das eben wegzulassen, wurde da ein bisschen Gewicht angespart. Dann kommt da drüber die Grip X. Die ist dann wiederum in High Speed und Low Speed Compression schon einstellbar. Dann kommt die Grip X2. Und dann sind wir schon eher in Richtung Downhill und Co. unterwegs. Also wir haben jetzt insgesamt 4 verschiedene Kartuschen, aus denen man dann je nach Federgabelmodell bei Fox wählen kann. Also das ist schon richtig erschlagend und da muss man dann auch so ein bisschen wissen, was man will. Also Chris, wie würdest du jetzt, wenn du dir angenommen eine Federgabel kaufen wollen würdest, auf was würdest du achten, was wäre dir wichtig bei einer Kartusche, was müsstest du für deinen Fahrstil verstellen können? Weil das ist ja eine Frage, die man sich da stellen sollte, bevor man da losgibt und viel Geld ausgibt.
Also ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Kartusche relativ simpel abzustimmen ist. Ich fahre zwar schon noch relativ sportlich Mountainbike, aber ich brauche jetzt nicht irgendwie 20 Klicks pro Low- oder High-Speed-Einheit. Die neue Grip X2, ich weiß nicht, ob ich sie unbedingt brauche. Die X, die reicht mir auch schon aus. Ich bin jetzt selber noch nicht so viel gefahren, nur mal vereinzelt an Testrädern. Was ich auch cool finde bei RockShox ist ja das Pendant dazu, die Charger 3.2. Die ist relativ intuitiv einzustellen, hat nicht so viele Klicks und sowas finde ich dann auch schon völlig ausreichend für die meisten. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nochmal auf die X2 von Fox schaut, die hat ja auch einen Low- und High-Speed-Rebound und um jetzt vielleicht nochmal ganz kurz das Lexikon auszupacken, Low-Speed-Rebound, bestimmt halt, wie schnell das Fahrwerk nach langsamen Einfederbewegungen wieder ausfedert und High-Speed-Rebound ist halt, dass es nach schnellen, harten Schlägen dann wieder schnell aktiv ist und für die nächste Landung oder so bereit ist. So kann man das mal grob in Worte fassen, was die Sachen angeht. Aber wir haben ja nicht nur RockShox und wir haben auch nicht nur Fox, sondern wir haben ja auch noch andere Hersteller. Was gibt's denn da sonst noch so?
Oh ja, es gibt noch einige. Also auch Öhlins hat jetzt gerade wieder ein Update rausgebracht. Die sind ja hauptsächlich im Motorradbereich sehr, sehr bekannt, machen da schon lange Fahrwerke. Und ich glaube, jetzt müsste ich lügen, so vor knapp 10 Jahren ging es dann los, dass sie sich auch im Mountainbike-Segment versucht haben. Und die haben jetzt gerade ganz frisch ihre Enduro-Gabel, die RXF 38 Mark II ist es, glaube ich, mittlerweile, oder sogar Mark III. Die wurde nochmal neu aufgefrischt und soll jetzt noch feiner ansprechen, noch mehr, noch besser im Federweg stehen und auch der Luftfederdämpfer hat ein Update bekommen. Also da sind wir mal gespannt, was sich da einiges getan hat. Mhm. Aber auch ab davon gibt es viele Hersteller, also gerade so aus den Anfangszeiten, Chris Manitou, da hat man sich früher, glaube ich, ich bin ja 95er Baujahr, also nicht bei den Anfangszeiten des Mountainbike-Sports dabei gewesen, aber ich lasse mir ganz gerne erzählen, dass man sich danach früher die Finger nachgeleckt hat. Ist schon so, oder?
Ja, also als ich so angefangen habe, waren RockShox und Fox war so ein bisschen am Aufstreben. RockShox war tot, die hatten in den 90ern, glaube ich, echt einen Hype und dann war es Mazzocchi, das war das, was man haben wollte, die Bombergabeln mit Stahlfeder. Und dann kam Manitou, recht stark, hat auch meines Erachtens nach die Plattform mehr oder weniger da erfunden. Das hieß damals SPV. Das war einfach ein Plattformsystem, wo man dann tatsächlich mal mit so einer langhubigen Gabel auch gut berghoch fahren konnte. Das war echt ziemlich cool. Und dann hatten die Qualitätsprobleme bei Großseriengabeln und dann waren die auch recht schnell tot. Und Fox ist genau da eingekrätscht. Ich meine, das muss man natürlich sagen, diese Stückzahlen, die raushauen, dann zu der Qualität, das ist so die hohe Kunst. Und wenn man den Fox-Leuten glaubt, die ja auch Fahrwerke für diese hier Rallye-Cars und für sämtliche sportliche Motorsportliche Gefährte baut, die sagen, was am Bike abgeht, ist schon wirklich Hightech, weil es muss super leicht sein, es muss steif sein, luftbasiert und so weiter. Viele der Technologien wandern wohl dann auch später in andere Fahrzeuge. Also das ist schon.
Das wusste ich gar nicht, das ist doch, ja echt irre. Ja.
Das ist schon echt sehr spannend, was da im Fahrradbereich so gefordert ist. Klar, du willst halt ein maximal leichtes Fahrwerk haben und aber es soll halt auch mega viel Performance bieten.
Und ja, vielleicht na, und es soll auf jeden Kieselstein gefühlt ansprechen, aber trotzdem, wenn du riesige Sprünge ziehst, da sein. Also auch diese Bandbreite, die es können muss, ist ja schon irre. Deswegen sind die also auch so verflucht teuer. Man muss ja teilweise irgendwie bei den Top-Fox-Gabeln 1.000 Euro und mehr einplanen. Also das sind dann schon Investitionen, dann schon mal richtig weh, ne?
Ja, und deswegen am besten gleich ein Bike kaufen, wo sowas dran ist. Es gibt ja auch diese verschiedenen Güteklassen dann auch von Fox zum Beispiel, Factory, Performance Elite und Performance. Und Performance Elite hat, glaube ich, meistens die gleichen Kartuschen, also wie die Factory, aber halt nicht diese goldene Beschichtung.
Die braucht man vor der Eisdiele, ne?
Die brauchst du vor der Eisdiele. Genau, dafür ist die da, richtig. Aber das funktioniert, die meisten Leute wollen die haben und sie soll auch ein bisschen was bringen. Tatsächlich, wenn wir so einen Vergleich machen, ist meistens, Fox hat so einen Tick die Nase vorn, Ansprechverhalten, Sensibilität angeht oder sagen wir mal, wenn du durch Kurven fährst und dann kommen Schläge, also da sind die schon echt ziemlich gut unterwegs, aber ich muss sagen, ich komme auch echt richtig gut mit den RockShox-Gabeln klar, vor allen Dingen mit den neuen oder welche Gabel ich auch echt feiere, ist die ZEP, die taugt mir echt richtig gut im Vergleich zu Fox zum Beispiel. Die 38, die ist mir manchmal echt ein Tick zu störrig, zu steif.
Mhm. Ja, das war so eine neue Kategorie, die ja jetzt vor einigen Jahren aufgekommen ist, auch so durch den Enduro-Sport. Eigentlich war ja die 36 dann immer so die größte Gabel oder ja langhubigste Gabel, wenn es ohne Doppelbrücken ging. Darüber natürlich immer die Fox 40 oder die RockShox Boxer, die ikonischen Gabeln, muss man schon was sagen. Und dann kam die 38 oder die ZEP und haben da kurz sozusagen diese Lücke gefüllt. Aber mal ganz ehrlich, Chris, wenn man jetzt nicht der Hardcore-Downhill-Racer ist, dann braucht doch mehr als so eine Fox 38 und eine ZEP, wenn man im Bikepark unterwegs ist, doch eigentlich kein Mensch, oder?
Du meinst, die braucht dann keiner? Doch.
Nee, also nee. Mehr als die, so dass mehr, also eine Boxer als, nee. Und so, die privat zu fahren oder beziehungsweise als ein bisschen im Bikepark unterwegs ja, sein, genau. Siehst du da noch eine Daseinsberechtigung oder sagst du, damit sind die meisten wahrscheinlich okay?
Ja, ich bin lange keine Downhill-Gabel mehr gefahren, deswegen wage ich da jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster legen zu wollen, aber du hast natürlich auch nochmal vielleicht geringere Bauhöhe durch die Doppelbrückengabel, aber tiefere Front, wer sowas halt haben möchte, wobei das gerade ja auch out ist, aber klar, du hast schon recht, also die 38er-Gabeln reichen für Bikepark und Co. und das meiste Gehämmer irgendwie ja doch vollkommen aus. Aber jetzt sind wir wieder bei RockShox und Fox, wir wollten ja mal über die anderen Marken sprechen, also Manitou, Mazzocchi waren dann weg, Mazzocchi ist von Fox gekauft worden, deswegen findet man da mittlerweile auch viele Technologien von Fox drin, die haben die Marke jetzt so ein bisschen anders platziert oder so wie früher vielleicht so ein bisschen im Freeride-Bereich, es gibt zum Beispiel die Doppelbrückengabel von denen nicht als 29er-Gabel, sondern nur als 27,5, das ist so ein bisschen dem geschuldet, glaube ich, dass die Rampage-Jungs alle noch auf Minimalit unterwegs sind.
Mhm, ja.
Und genau, das ist auf jeden Fall immer noch eine coole Brand. Meistens sind die ein bisschen in günstigeren Bikes gespeckt. Manitou ist ein bisschen exotischer geworden, aber dann gibt es natürlich noch andere Marken, so bei apropos Exoten, was gibt's da noch? Du kennst dich da immer so ein bisschen, bist da echt immer.
Ist eigentlich ein riesiger Name, aber eigentlich ist es gar nicht so ein Exotenstatus. Und zwar ist das DT Swiss, die natürlich im Bereich der Laufräder, Systemlaufräder gar nicht mehr wegzudenken sind, aber im Fahrwerksbereich, da tun sich die Schweizer Artgenossen eigentlich seit Jahren sehr, sehr schwer. Die versuchen da irgendwie immer so ein bisschen RockShox und Fox in die Suppe zu spucken, wenn es um eben Erstausrüster, also OEM-Ware, dass die Fahrradhersteller das verbauen. Aber da schafft es die D-Swiss irgendwie nicht so richtig am Boden zu gewinnen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die dann einen Tick zu teuer sind oder ob man denen es nicht zutraut. Denn die Fahrwerke von denen, die sind eigentlich vollkommen in Ordnung. Die funktionieren sehr, sehr gut. Also ich bin auch lange die Cross-Country-Gabel gefahren. Chris, ich weiß, dass du auch die 535, die so in die All-Mountain-Richtung geht, viel mal gefahren bist. Also die sind nicht verkehrt, die Fahrwerke, aber irgendwie trotz des großen Namens, wie gesagt, so aus dem Exotenstatus kommen die nicht so richtig viel raus. Ich weiß nicht warum, aber eigentlich auch ein bisschen schade.
Ja, genau. Also sie sind halt optisch jetzt auch nicht so. Ich meine, das die Ölensgabeln, das macht schon ein bisschen was her mit dem gelben Öl und so. Und das kommt dann aus dem Motorsport wieder. Ich glaube, da spielt doch viel so Faszination und Credibility nachher auch eine Rolle, ne, warum die Nachfrage so größer ist. Ich habe gesehen, Canyon hat jetzt mit DT Swiss zusammen eine Gravel-Gabel designt, ne?
Ja, das sieht auch ziemlich wild aus, genau, sehr futuristisch.
Wir lassen das Thema Gravel besser weg, oder sonst fangen wir wieder an und
Nee, aber wenn die auf den Geschmack von Federgabeln oder generell Fahrwerken kommen, ist das ja schon mal cool. Aber wenn du von großen Namen sprichst, dann kommen wir, glaube ich, auch um den einen oder anderen Namen aus dem Automotive-Bereich nicht drumherum, auch wenn sie nicht unbedingt komplett eigene Fahrwerke bauen. Aber speziell im deutschen Automotive-Mittelstandsbereich natürlich große Namen H&R, die jetzt Federn für Stahlfederdämpfer anbieten. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Also das ist auch vielversprechend. Da bin ich mal gespannt, ob wir da in Zukunft noch was von sehen werden. Und dann halten sich auch die Gerüchte hartnäckig, dass Bilstein, die ja im Bereich der Stoßdämpfer in den Autos oder auch gerade im Rennsport sehr groß ist, dass die daran tüfteln und vielleicht bald mit einem Mountainbike-Fahrwerk kommen. Hast du da noch mehr Infos? Hast du da schon vielleicht was gesehen?
Nee, tatsächlich noch nicht, aber ich glaube ehrlich gesagt, die sind alle ja auch so ein bisschen in den Corona-Jahren bei dem Hype so ein bisschen drauf aufmerksam wahrscheinlich geworden und wollen natürlich jetzt was ein Stück vom Kuchen weg. Jetzt ist der Kuchen irgendwie mega klein geworden, es gibt nur noch Krümel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die von heute auf morgen auch wieder den Markt recht schnell verlassen. Du weißt ja, die Automobile haben auch ein anderes Budget, da wird dann mal schnell ein neues Projekt aufgesetzt und dann ist es dann vielleicht auch wieder weg vom Fenster. Was ich halt spannender finde, sind halt dann doch wieder die kleinen innovativen MTB-Marken. Und da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis zur Upside-Down-Gabel Intent, die Marke, die mit einer Upside-Down-Gabel für Furore gesorgt hat, schon vor Jahren, mega hochwertig, nicht komplett made in Germany, aber ich glaube made in Europe zumindest.
Glaube ich auch, ja. Da gibt's ja auch viele andere coole Marken.
Wahrscheinlich wird's Aluminium aber auch aus Asien kommen. Das weiß ich nicht. Das kann der Cornelius heißt der, ne, der die Marke führt. Ein junger, engagierter Ingenieur, hat auch Dämpfer, hat viele Innovationen wie den Stiffmaster, der eine Steuersatz, Deckel quasi, der auf den Schaft der Federgabel eingreift und so die Federgabel nochmal steifer macht. Also da gibt es schon, der hat schon echt viele Innovationen, aber wir hatten Pride und EXT, das sind so Italiener, die auch
genau, da tut sich auch irgendwie einiges, genau. Die ja auch da viel in die Richtung irgendwie Upside-Down-mäßig machen.
Push.
Also da,
Push fällt mir noch ein. Push Suspension heißt nie, glaube ich. Die haben auch eine echt richtig schöne Upside-Down-Gabel im Programm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so derjenige, der jetzt in Zukunft so ein exklusives Bike aufbauen will, der geht vielleicht schon stark mehr einfach wegen der Optik in die Upside-Down-Richtung. Und ich bin echt gespannt, ob die Gabeln dann von der Steifigkeit und so weiter, weil da haben sie natürlich Nachteile. Da fehlt ja auch die mittlere Brücke, sage ich mal, die so ein bisschen die Steifigkeit, also die Torsionssteifigkeit halt in die Gabel reinbringt. Das hat man damals bei der RS1, habe ich das schon stark gespürt. Früher Mazzocchi-Gabeln, da gab es mal die Shiver, die hatte auch, das war eine Single Crown. Gabel war bei vielen, hatten die als Dirt-Jump-Gabel irgendwie im Rad drin, die war auch windelweich, also da hast du nach links gelenkt und bis nach rechts gefahren.
So wie man sich das wünscht.
Genau, aber ich glaube, das ist wirklich, da gibt es jetzt mittlerweile, die RS1 war wirklich schon top, aber die hatte halt wirklich wenig Federweg. Ja und so, so Marken sind auf jeden Fall, finde ich auch immer so Innovationstreiber und aber auch die Fahrradhersteller selbst. Wir wollten, glaube ich, ein Thema noch ansprechen. Das waren diese Tokens. Und zwar hat Specialized da ja mit dem Stumpy letztes Jahr, ich glaube, du warst der Glückliche, der auf die Präsentation durfte, so einen Genie-Dämpfer entwickelt. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist ein spezieller Luftdämpfer, wo man eigentlich, ja, wie das so oft mit Innovationen ist, wenn man da drauf schaut, sich so denkt, warum ist man da nicht selber drauf gekommen oder warum gibt es sowas eigentlich noch nicht? Man kann sich so vorstellen, dass die Luftkammern da nochmal genauer angeschaut wurden. Und das ist so, dass beim Genie-Dämpfer, ja, speziell die positive Luftkammer, die hat so zwei Luftkammern, so Air Sleeves, die nochmal separat von der großen positiven Luftkammer gelagert sind. Und auf den ersten 70% Hub sind die sozusagen noch zugeschaltet, diese zusätzlichen Air Sleeves. Dadurch ist das Volumen riesig groß und der Dämpfer kann sehr, sehr fein ansprechen. Aber dann in den letzten 30%, da kommt dann einfach die Kolbenstange und verschließt dann eben diese zwei Air Sleeves, die sozusagen zugeschaltet sind. Und dadurch wird das Volumen viel, viel weniger, wodurch wir sind wieder bei dieser Progressionskurve, hinten raus eine richtig schöne ansteigende Progressionskurve haben, also richtig schön hinten raus dann Gegendruck haben. Und eben wie sich diese Air Sleeves dann verhalten oder wie generell, wie viel positive Luftkammervolumen vorhanden ist, das kann man über diese kleinen Tokens, über diese Volumenspacer dann steuern und dadurch dann wirklich aus dem Stumpy ja ein sehr charakteristisch eigenständiges Rad zu machen. Also entweder man hat ein sehr plasches Ansprechverhalten, das steht dann dafür, dass es sehr fein anspricht, sehr verspielt, sehr, sehr weich auch, oder man wählt es halt eben ein bisschen straffer und progressiver, dass man zum Beispiel, wenn man dann ins Fahrwerk drückt vor einem Gegenstand, den man zum Beispiel überspringen will, dass man dann ja direkt einen Gegendruck verspürt, dass man das Rad viel aktiver fahren kann. Und das lässt sich eben alles über diese Genie-Technologie machen. Ja, es wirkt eigentlich so simpel, dass es mich, wie gesagt, wundert, dass da niemand vorher drauf gekommen ist, eben diese Air Sleeves dann mechanisch zu verschließen. Aber das ist jetzt ja sozusagen der große Witz am Genie-Dämpfer, der jetzt auch in immer mehr Specialized-Modellen, du hast es gesagt, er kam mit dem Stumpjumper, aber jetzt an immer mehr Modellen eben Einzug erhält. Unter anderem jetzt auch im neuen Levo.
Am neuen Levo, ne? Ja, irgendwo habe ich gelesen, dass der Genie quasi so das Beste aus beiden Welten halt ist. Irgendwie Stahlfeder sowie Luftfeder. Und weil er halt durch diese wie du sagst, Positivkammer, die man mit so zusätzlichen Spacern befüllen kann, damit man die Charakteristik noch ein bisschen abstimmt. Wer wissen will, wie das geht, im Schritt für Schritt, das erfahrt ihr dann in der Ausgabe 8.25, die ab 1. Juli am
ganz
Kiosk
genau
liegt.
Ich hätte es besser sagen können.
Genau. Und Da erfahrt ihr, wie man das macht und auch nochmal so ein bisschen so die Unterschiede in der Charakteristik, haben so ein paar Kurven abgebildet, wo das nochmal veranschaulicht wird. Und genau, Stahlfeder, da sind wir beim Thema, ist ja für die Linearität halt quasi bekannt und das will Specialized mit dem Genie natürlich erreicht haben. Das heißt, du hast durchweg über den ganzen Hub brauchst du die gleiche Kraft, dass der Federweg halt oder dass der Hub halt quasi aufgebraucht wird. Also das, du hast eine sehr gleichmäßige Einfederungsverhalten, um es jetzt mal einfach auszudrücken.
Genau,
und genau, da sind die Stahlfederdämpfer natürlich echt richtig gut drin. Sie sind natürlich etwas schwerer und da hatten wir jetzt gerade, H&R hat da auch eine relativ leichte Stahlfeder für entwickelt. Wie stehst du zu Stahlfeder? Mal kurz zwischenrein gefragt.
Ja, dadurch, dass ich, wie gesagt, eher auf Gewicht schaue, ist es für mich eigentlich nichts. Und ich finde es vor allen Dingen bei den Luftdämpfern eben cool, dass du da alle möglichen Gewichtssachen schnell anpassen kannst. Deswegen verbauen die meisten Hersteller, Stichwort Gleichteilpolitik, natürlich auch viel, viel mehr Luftdämpfer als Stahlfederdämpfer, wo man dann theoretisch eben diese Feder dann tauschen müsste, um sie dann ans persönliche Fahrergewicht anzupassen. Und für mich ist es halt eben auch ganz wichtig, da diese Lockout-Funktion zu haben oder vielleicht auch ein 3-Stufen-System. Mittlerweile die meisten Hersteller bieten es auch an, dass man einmal ein komplett geschlossenes Fahrwerk hat in der ersten Stufe, dann so eine Mittelstufe, wo man gut klettern kann, wo die Progression erhöht ist und dann eine komplett offene Stufe. Und das ist eben alles viel, viel schwieriger oder wenn nicht unmöglich machbar mit einem Stahlfederdämpfer. Deswegen hatte ich an meinen privaten Rädern überall nur Luft. Das kann man aber natürlich auch ein bisschen differenzierter sehen. Unser Kollege Christian Christian Ziebeck, der ist großer Stahlfeder-Verfechter und es kommt an seine Räder gefühlt nichts anderes. Aber das ist ja irgendwie auch das Schöne an unserem Sport, dass man da ganz viel Glaubenssachen dabei hat und sich von Sachen antun lassen kann und sagt, hey, das ist genau mein Ding, das finde ich super vom Fahrverhalten, das möchte ich an allen meinen Rädern so haben oder generell so haben und dass man sich dann darauf einschießt. Das aber bei dir natürlich ist es auch so ein bisschen offen, oder? Also du fährst beides gern.
Genau, es muss auch ein bisschen zum Hinterbau passen. Ich finde, also oftmals, wenn ich so ein, sagen wir mal, wenn du im mittleren Federweg so Midstroke, ja, nochmal hier, um mein Lexikon auszupacken, das habe ich für den Artikel schon mal verschriftlicht, also ist der mittlere Federwegsbereich, wo das Fahrwerk halt oft sehr viel arbeitet und da brauchst du halt so eine Balance aus Gegenhalt und Sensibilität, ja, und da sind die Luftdämpfer generell immer so ein bisschen, die knicken da so ein bisschen ein. Ja, das ist einfach wegen der Charakteristik der Luft halt so. Deswegen am Ende werden die dafür mega progressiv. Das will man eigentlich auch nicht so unbedingt. Dadurch, ja, das haben die Hersteller jetzt im Griff, größtenteils natürlich mit ihren Spacern und was du da alles einbauen kannst und verschiedene Volumen in der Luft. Aber ein Stahlfeder ist da einfach, der hat einfach die natürliche Linearität und manchen Hinterbauten, finde ich, passt es halt einfach besser und dann fahre ich echt lieber Stahlfeder. Aber ich sehe es halt hier schon, die Abstimmbarkeit, das Gewicht ist mir noch egal, aber die Abstimmbarkeit, da gebe ich dir recht. Ich sehe es ja hier, wenn Räder reinkommen mit Stahlfeder, dann liegen da zwei weitere Federn bei und jetzt weiß ich gar nicht, was so eine Feder kostet. Zum Teil, also wenn du so eine leichte von Fox willst, bist du, glaube ich, auch schnell bei über 500 Euro. Das heißt, so, wenn du da einfach mal tauschen willst, ist halt nicht easy. Das Tauschen an sich ist easy, sage ich mal. Also da musst du einen Dämpfer ausbauen, musst du einen Teller wegschrauben. Das zeigen wir auch in der Geschichte übrigens, wie man das macht anhand von einem Öhlinsdämpfer. Aber ja, es ist ein bisschen komplizierter. Ich finde es aber eigentlich genau vielen Bikes, in manchen Bikes fahre ich einen Stahlfederdämpfer und komme da besser damit klar. Aber
es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung.
Es hat definitiv seine Daseinsberechtigung, genau. Und da nochmal um diese Progression, RockShox oder die, da wollte ich vielleicht nochmal ein neues Fass aufmachen, hat ja auch bei den Vivid-Dämpfern, die fahre ich gerade auch viel, den R, das ist ja der mit dem großen Luftvolumen für eher so Enduro-Bikes, oder dann gibt's ja noch den Vivid Coil. Und die haben ja echt auch ganz viel Einstellbarkeit am Dämpfer. Und da ist noch eins auffällig, das heißt HBO, das ist der Hydraulic Bottom-Out. Und da kann man halt mit einem Imbus quasi von außen den Endhub des Dämpfers nochmal einstellen und es greift da in dem Fall halt auf die Hydraulik, also auf die Ölkartusche, und dadurch verändert sich diese ganze Charakteristik vom Dämpfer gar nicht so sehr, wie wenn du jetzt mit Token arbeiten würdest. Und das finde ich auch ein cooles, spannendes Feature, womit man rumspielen kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Hinterbau hat, wo man nicht so zufrieden mit ist. Also finde ich, Gabel ist das eine, Dämpfer ist wirklich, muss zum Hinterbau passen. Es gibt ja auch, man kann ja auch nicht einfach nur tauschen, sondern man gibt ja dann auch an, hier, das ist mein Rahmen, und der Hersteller, RockShox oder Fox oder auch die anderen, die geben dir ja dann auch das passende Produkt dazu mit den passenden Shims und so weiter. Und es gibt auch Tuning-Anbieter, die da auch das Passende zu bauen können. Aber ich finde, diese ganzen, die vielen Einstellbarkeiten an einem Dämpfer, die machen auch echt Sinn, weil man da auch den Hinterbau noch mal ein bisschen feintunen kann.
Ja, das stimmt. Ich sehe das immer ein bisschen differenziert. Ich finde, wenn da super viel Overkill drin ist, dann macht es natürlich auch ein bisschen komplizierter. Nicht jeder will da jetzt irgendwie jeden Klick einzeln ausfahren oder merkt da vielleicht auch die Unterschiede, gar keine Frage. Aber generell macht das schon Spaß, weil das Fahrwerk ist so ein wichtiges Bauteil am Rad, was wirklich über Spaß oder Fluch on Trail wirklich dann sorgen kann, dass man nicht so einen guten Tag auf dem Rad hat. Was aber natürlich auch ein super wichtiger Punkt ist, wir reden jetzt hier über riesige Invests, über neue Fahrwerke und Co., was finde ich auch immer ein guter Hinweis ist, solche Fahrwerke, die brauchen auch Liebe und die müssen auch geserviced werden. Eigentlich mindestens einmal im Jahr solltet ihr die auseinandernehmen und dann fachmännisch warten. Wenn ihr euch das nicht zutraut, das in diverse Wartungscenter schicken, so Dämpferklinik und Co., da bieten wirklich einige an, dann den Fahrwerksservice für euch zu übernehmen. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, weil du merkst halt einfach, dass so eine kleine Wellnesskur, wie ich es immer nenne, fürs Fahrwerk, du das dann bei der nächsten Fahrt sofort merkst, dass alles nochmal wieder feiner anspricht. Und das ist natürlich im Zweifelsfall dann deutlich günstiger, als für viel Geld ein komplett neues Fahrwerk zu kaufen. Also wenn ihr jetzt nicht vorhabt, wirklich die Fuffis durch den Club zu schmeißen, wie man mal so schön sagt, sondern sagt, hey, eigentlich ist meine Gabel doch super, dann denkt doch mal vielleicht darüber nach, ob da nicht Zeit für ein kleines Revisionsprogramm ist. Das holt auf jeden Fall auch viel raus.
Da will ich nochmal sagen, genau, das beste Tuning ist Pflege.
Ja, genau. Und wie ihr das macht, das findet ihr natürlich auch bei uns im Mountainbike-Magazin oder auf unserer Website bike-x.de. Da gibt es dann Anleitungen für die verschiedenen Gabelhersteller und Co. Wenn ihr ein bisschen Schrauber-Know-how habt und euch das zutraut, dann sollte das eigentlich auch gut machbar sein. Also ist kein Hexenwerk, so ein Fahrwerkservice, auf jeden Fall.
Ja, wow, Chris. Ja, dann haben wir jetzt hoffentlich alle nochmal ein bisschen aufgeschlaut und danke, Luki, fürs dabei sein.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin ganz gespannt, was uns dieses Jahr noch erwartet in Sachen Fahrwerk. Und was ihr natürlich nicht verpassen dürft, ist unser Mountainbike-Magazin. Jeden Monat am Kiosk in orangener Form. Dort findet ihr dann alle Infos rund um die Neuheiten, wenn es was in Richtung Fahrwerk, aber auch drumherum um den Mountainbike-Sport zu berichten gibt. Und schaut auch gerne bei uns auf unserer Website bike-x.de vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal Mountainbike-Magazin. Da versorgen wir euch mit News. Und ansonsten, Chris, würde ich sagen, alles ist fahrbar. Wir wünschen euch viel Spaß on Trail und hören uns dann an dieser Stelle wieder.
So sieht's aus. Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.